D-Radio Wissen. Eine Stunde Film. Der Podcast.
Ja, so sieht's mal aus und ich freue mich, dass wir die nächste Stunde zusammen verbringen. Ich habe euch einen ganzen Sack voll cinematografischer Leckerbissen für heute Abend gepackt. Da werden euch die Öhrchen klingeln. Wir besuchen heute Abend Jürgen Vogel im ZDF Hauptstadtstudio und reden mit ihm über seine neue Serie Blochin, die jetzt am Wochenende läuft. Geschrieben und inszeniert übrigens von Matthias Glasner, der mit Jürgen auch schon Film gedreht hat. Das ist eine sehr coole neue Serie. Diese Worte passen ja sonst oft nicht so besonders gut in einen Satz. Ist hier anders. Dann startet Donnerstag endlich live in den Kinos Anton Corbijns neuer Film über die Freundschaft zwischen dem Fotojournalisten Dennis Stock und Hollywood-Legende James Dean, der ja damals, zur Zeit, wo der Film spielt, noch gar keine war. Ist ein super Film. Außerdem gucken wir in die Komödie Man lernt nie aus mit Anne Hathaway und Robert De Niro. Die wirkt auf den ersten Blick vielleicht ein bisschen gefährlich, dümmlich, ist sie aber gar nicht. Und dann kommt auch noch Inga Hinnenkamp reingeschneit mit den Filmnews der Woche, unter anderem zu Star Wars und dem neuen Spinnenmann. Das ist alles drin im Sack für heute Abend, also Vorhang auf, Bühne frei. Hier ist eine Stunde Film.
D-Radio Wissen.
Ihr hört eine Stunde Film bei D-Radio Wissen. Wir sind unterwegs. Ihr könnt es vielleicht ein bisschen hören. Es klingt anders als sonst. Wir sind nicht im Studio. Wir sind zu Gast im ZDF Hauptstadtstudio unter den Linden in Berlin. Wir haben das Fenster offen gelassen. Jürgen Vogel ist da. Hallo Jürgen, grüße dich.
Hi, grüß dich, mein Lieber.
Wir haben einen sehr intimen Konferenzraum, der ist ungefähr so groß wie 14 Fußballfelder.
Das ist unfassbar, ja.
In dem wir hier sitzen. Und wir haben gedacht, wir lassen das Fenster deshalb auf, weil im Hintergrund, ich weiß nicht, ob ihr das auch hören könnt, hin und wieder so eine Opernsängerin.
Ja,
übt oder vielleicht für Passanten singt, wir wissen es nicht genau, aber es klingt schön, deswegen ja. Geht's gerade nicht. Deswegen lassen wir das Fenster einfach auf. So, Jürgen, reden aber nicht über Operngesang, sondern reden über eine neue Serie, ZDF-Serie, die jetzt ins Fernsehen kommt. Blochin heißt sie, die Lebenden und die Toten. Mhm. Wärt ihr für einen Emmy nominiert, würde man sagen, Miniserie, das ist das, was die Amerikaner sagen, also es sind 5 Episoden und der Ursprung war ja sogar eigentlich mal ein geplanter Fernsehfilm.
Ja, wir haben Piloten gemacht, wir wussten aber, also Matthias und ich, wir wussten, dass wir weitermachen wollen.
Matthias Glasner, der Regisseur.
Ja, Matthias, wir wussten schon, dass wir eigentlich weitermachen wollen mit den Figuren. So, das war jetzt schon so unser kleiner geheimer Plan sozusagen. Mhm. So, und dann, deswegen ist das Ende dieses Piloten, sage ich ja auch so, dass man sagt, okay, wie geht's denn weiter? Und genauso war es natürlich das ZDF, als sie das gesehen haben, gesagt, okay, das strahlen wir jetzt nicht aus, wir wollen mehr. Was geht da ab? Wie geht das weiter, das ganze Ding? Und das war das war lustig. Und dann kamen eben die nächsten Folgen. Und das ist jetzt halt die erste Staffel geworden. Und ja, ich freue mich total auf die nächste Staffel vor allem, dass man eben weitermachen kann und weitermachen möchte auch. Und so, das ist für mich echt toll.
Die Figur, die Hauptfigur der Serie, die du spielst, Blochin, das ist so ein Typ, der, müssen wir vielleicht kurz ein bisschen was nur zu erzählen, um nicht zu viel zu verraten, der ja mit 14 Jahren mal fast umgebracht worden wäre, diesen Anschlag auf sich aber dann doch überlebt, allerdings sein Gedächtnis verloren hat. Mhm. Und der jetzt im Jahr 2015 Polizist geworden ist, ganz offensichtlich, sich aber dann doch mit der Vergangenheit konfrontiert sieht, immer so ein bisschen zwischen, er ahnt was, er weiß aber nicht genau, was da um ihn herum passiert. Mhm. Wie habt ihr diese Figur entwickelt? Sie hat mich schon so ein bisschen erinnert, auch in dem Zusammenspiel mit Thomas Heinze, der dein Partner bei der Polizei ist. Es hat ja schon so ein bisschen was Tatorteskes. Im weitesten Sinne. Also es hätte auch als einzelner Film genommen, hätte es auch ein Tatort sein können.
Ja, natürlich nicht so umfangreich. Also diese Figur, es wäre eine spannende Tatortfigur gewesen, aber eben auch im Fernsehen, so weit ist das Fernsehen eben noch nicht, dass die Figuren mit so einer Geschichte, so einer Dramaturgie und auch Konsequenz wahrscheinlich Tatortkommissare werden können. Aber das Tolle ist ja an jetzt auch dem ZDF, dass wir halt die Freiheit haben, dadurch, dass wir nicht in so einer Form von Reihe oder so arbeiten, alles machen können eigentlich mit den Figuren. Die Figuren sind jetzt sehr weit, so, also sie können, sind total frei in dem, wie sie dramaturgisch fungieren und was sie eben, wo sie herkommen und so. Das wäre für einen Tatortkommissar unmöglich. Ja, ihn holt ein bisschen die Vergangenheit ein. Man muss dazu sagen, Blochin ist ja nicht die einzelne Hauptfigur, so, sondern Thomas gehört da auch schon ganz stark dazu und auch alles, was um ihn herum ist, ob das jetzt die Frau ist oder seine ganze Welt. Auch die Politik spielt eine große Rolle, auch in dieser Serie. Es ist halt so ein wie soll man sagen, Sammelsurium an Leidenschaft, Sehnsüchte, Hoffnung, den Versuch, alles richtig zu machen und trotzdem viele Fehler zu tun. So das menschliche Leben an sich und natürlich gepaart durch die Konsequenz dieser Figur, die natürlich eine Geschichte hat. Also der kommt aus der Türsteher-Hooligan-Szene des Ostens ein bisschen und ist schon immer im Milieu gewesen. Also auch mit dem Bewusstsein seines Gedächtnisses. Das, was davor war, also bevor er 14 war, da weiß er nicht mehr genau, wo kommt er eigentlich her? Wer ist er eigentlich wirklich so? Aber ab da sozusagen ist er halt erstmal ins Milieu gerutscht und dann irgendwann zur Polizei. Ja, warum erfahren wir dann später, was der auslösende Punkt für ihn war, zu sagen, ich werde jetzt Polizist so. Aber ich mag auch sehr diese Verknüpfung, dass Thomas ist ja nicht nur mein Kollege in der Mordkommission, sondern er ist ja auch mein Schwager. Also er ist sozusagen der Bruder meiner Frau und so. Und das ist schon auch ein Familienkonstrukt. Ne? Es geht schon auch um den Versuch, Familie zu erhalten, ein guter Vater zu sein, ein guter Mann zu sein, auch irgendwie ein guter Polizist zu sein und das aber alles irgendwie nicht so richtig zu schaffen. Und das ist toll erzählt, eben auch spannend erzählt, auch was ihn da letztendlich so genau einholt und wie das, mit welcher Konsequenz das passiert. Das ist etwas, was ich im deutschen Fernsehen eben auch so noch nicht gesehen habe, wo dir der Atem auch teilweise wirklich stockt und du denkst, das kann jetzt nicht wahr sein.
Mhm. Dieser Schwager, der sowohl Schwager als auch sein Partner bei der Polizei ist, da hast du natürlich in dieser Konstellation gleich die Berufsargwöhniker auf dem Plan, die sagen, ja klar, Breaking Bad haben wir ja gesehen, ne? Walter White und sein Schwager und so ein bisschen, eigentlich sind sie miteinander, irgendwann stehen sie dann gegeneinander oder so.
Du, also ich meine, Film an sich ist so, du kannst immer, es gibt immer Paare, es gibt immer einen Mann, der mit einer Frau zusammenkommt oder nicht, es gibt immer einen Verbrecher, einen Polizisten oder irgendjemand, der jemanden umbringt, es gibt Dinge, die einfach so sind. Es ist halt schon interessant zu sagen, es gibt auch eine familiäre Komponente, weil die einfach wahnsinnig gut nachvollziehbar ist und weil man eben weiß, was das bedeutet, wenn jemand dein Schwager ist und dich eben nicht in Knast bringen will und kann. Das ist einfach ein Zug, der total interessant ist für zwei Bullen. Und insofern ist das dann eben nicht Breaking Bad, weil hier ist es eben so, wir sind in Deutschland, es sind zwei Polizisten, die hier arbeiten in der Mordkommission. Der eine kommt aus der Drogenfahndung eigentlich ursprünglich und war mal so ein bisschen, ja, der brauchte halt irgendwie einen Wechsel, ne? Der ist da ein bisschen auch abgetaucht und hat auch vielleicht Dinge gemacht, die er da hätte nicht machen sollen und so. Und sein Schwager hat ihn im Grunde genommen da rausgeholt zur Mordkommission, um ihn auch ein bisschen besser unter Kontrolle zu haben, weißt du? Mhm. Um den Mann seiner Schwester etwas besser zu kontrollieren, dass er keine Scheiße baut, damit er auch ein guter Vater für seine Nichte ist, ja? Und das ist halt so, ja, das ist, ich mag das total, weil man das sofort nachvollziehen kann. Mhm. Weil man sofort drin ist und sagt, ja klar, natürlich, natürlich. Ja,
klar kann der nicht anders.
Natürlich.
Ja, aber war das nicht vielleicht auch der ausschlaggebende Punkt für dich, was diese Rolle so interessant gemacht hat, dass du im Film, Schrägstrich in dieser Serie, eben nicht der Macher und der Checker bist, sondern Thomas ist eigentlich so. Ne? Das ist eigentlich der stringente Superbruder. Und Blochin reagiert ja. Er wird von einem Problem vors nächste gestellt.
Ja. Das ist die erste Staffel. Die erste Staffel ist genau das und das Schöne an diesem horizontalen Erzählen ist, natürlich werden sich Dinge ändern, aber es ist total schön, dass das dieser Part der ersten Staffel ist. Genau so wie du es beschreibst, so ist es sehr, sehr schön für mich zu gucken und eben bedeutet eben, dass da noch wahnsinnig viel passieren wird und kann. Und das ist schön, so lange Zeit das erzählen zu dürfen und zu können. Auch als Schauspieler ist es natürlich total toll.
Du hast mit dem Regisseur, mit Matthias Glasner, zwei Filme zusammen gemacht, die ich sehr gerne mag, in denen du wahnsinnig stark warst, Der freie Wille und Gnade. Mhm. Gnade haben wir zur Berlinale drüber gesprochen damals, mit Birgit Minichmayr, ein super Film gewesen.
Ja, danke.
War das irgendwie ein Plan von euch zu sagen, wir wollen über diese Spielfilme miteinander machen, mal hinaus, wir wollen wirklich mal eine Serie machen, die auch ein bisschen anders ist?
Ja, ja. Wir seit 20 Jahren wollen wir es eigentlich machen. Also wir wollen nicht, seitdem wir zusammenarbeiten, denken wir über sowas nach. Was könnte eine geile, weil wir auch Serien mögen. Also wenn das eine gute Serie ist oder so, dann ist das mit das Schönste, was man machen kann eigentlich. Also eine tolle Serie zu gestalten, machen zu dürfen und erzählen zu können, ist zwar auch die wahnsinnig harte Arbeit, aber auf der anderen Seite auch echt ein schönes Baby, was man da so über lange Zeit mit sich trägt. Und das war schon so. Nee, und das war ein Riesentraum. Und wir haben auch klar gesagt, wenn wir das machen, dann muss was ganz, ganz, ganz Besonderes sein.
Ja.
Und jetzt war zum Glück, also vor 5 Jahren hätten wir das nicht untergekriegt, ne, beim ZDF. Und jetzt ist da eben was passiert, was für uns total toll ist. Ne? Die gehen jetzt mit und die trauen sich was und so. Ne? Und die haben jetzt aber auch wie soll man sagen, die haben es auch geschafft, in den letzten 5, 6, 7 Jahren sich so stark zu machen, auch was Fernsehen angeht, Werbung angeht und ihre eigenen Möglichkeiten auszuschöpfen, dass sie jetzt auch an so einem Punkt sind, wo sie sich das trauen, das zu tun. Und das finde ich total schön.
Mit Jürgen Vogel zusammen sind wir heute Abend zu Gast in eine Stunde Film bei D-Radio Wissen. Zu Gast im ZDF Hauptstadtstudio unter den Linden in Berlin. Jürgen, wir reden über deine neue Serie Blochin, die diese Woche im ZDF läuft, Freitag, Samstag und Sonntagabend. Und natürlich kennen wir dich in erster Linie als Filmschauspieler. Gerade viele von denen, die dann mal Serie machen, so einen Mehrteiler machen, sagen, dass der besondere Reiz ist, eine Figur, die man spielt, über einen viel längeren Zeitraum entwickeln zu können, kennenlernen zu können, lieben zu können auch, als das in 90 oder 120 Minuten in Spielfilmlänge möglich ist. Ging dir das bei Blochin auch so?
Ja, schon. Es ist schon toll. Es ist wie ein langer Roman eben. Das ist keine Kurzgeschichte, ne? Sondern man hat natürlich mehr Möglichkeiten. Der Bogen ist anders zu spannen. Ja. Du kannst auch mal von mir aus irgendwas völlig Absurdes tun und kannst das dann 2 Stunden später erklären, wenn du es möchtest oder auch nicht.
Ja.
Man nimmt einfach dadurch, dass man mehr Zeit mit jemandem verbringt, nimmt man viel mehr hin. Das war ja beim Freien Willen auch so. Beim Willen gehst du mit jemandem mit und alleine dadurch, dass du so lange Zeit mit ihm verbringst, entwickelst du eine Empathie.
Ja.
Und da geht es nicht darum, ob du jemanden gut findest oder nicht gut findest oder ob du magst, was er tut oder nicht magst, was er tut, sondern automatisch dadurch, dass du so viel Zeit mit ihm verbringst, kommst du dieser Person nahe. Mhm. Und das ist ein Mittel, mit dem Serie super gut funktioniert. Weil du so viel Zeit mit diesen Figuren verbringst, irgendwann im Laufe der Zeit, dass du sagst, der ist mir so nah, ich verstehe den, ich fühle den richtig. Und das muss man natürlich, du musst natürlich starke Bücher geben, starke Geschichten geben und starke Krisen, die einem so und so. Aber man, das ist ganz toll, das ist so eine Stellvertreterfigur wird es dann durch diese Zeit. Und das hast du natürlich in 1,5 Stunden nicht so wie in 6 oder 8, 12, 16. Mann, alle Serien, die ich gesehen habe, ich bin Teil dieser Figuren irgendwie. Also, weißt du, ich habe jetzt gerade Ray Donovan geguckt.
Mit Liefschreiber.
Ja, ja. Mhm. Oder ich habe geguckt, Peaky Blinders, diese englische, ey, großartig irgendwie. Ja. Ne? Und irgendwann bist du so da, denkst so, wow, oder was habe ich Dexter verfolgt? Irgendwie.
Ja.
Wie bin ich mit dem durch dick und dünn? Ne?
Die letzten Folgen habe ich mir aufgespart in der 8. Staffel, weil ich nicht wollte, dass es zu Ende geht. Es war entsetzlich.
Ja, entsetzlich, hat richtig wehgetan. Ja. Und das ist so die Sache, wo man so denkt, ey, toll, das kann nur Serie. Das hast du im Kino, das Erlebnis hast du im Kino nicht. Und das ist schön.
Schimanski hieß als Serie auch nur Schimanski, der hatte aber den Vornamen Horst und ich glaube wenigstens Tanner hat hin und wieder Horst zu ihm gesagt. Ich werde nicht verraten, ob Blochin einen Vornamen hat oder nicht.
Ich auch nicht.
Vielleicht hat er einen, aber zumindest bei dem, was ich bisher gesehen habe, nennt ihn niemand bei diesem Vornamen. Sind Männer ohne Vornamen einfach cooler? Oder was sagst du dazu, Vogel?
Ja, sagen wir so, wenn man Ray Donovan heißt, ist Ray auch nicht schlecht, ne? Zum Beispiel. Ja, Blochin ist natürlich interessant. Es erklärt sich ja dann irgendwann, wenn man die Serie sieht, warum er überhaupt so heißt. Aber prinzipiell, ja, das klingt gut. Das ist ein guter. Das ist natürlich auch so, es geht ja nicht nur um Blochin hier in dem Ding. Ne? Das, die Kampagne sieht jetzt ein bisschen danach aus, aber in Wirklichkeit geht es um so viel mehr als nur um diese eine Person.
Was genau sich da alles entwickelt, könnt ihr euch angucken. 25., 26., 27. September, also diese Woche Freitag, Samstag, Sonntag, könnt ihr euch angucken im ZDF. Jeweils 20.15 Uhr, nur am Sonntag erst ab 22 Uhr. Steht auch alles bei uns im Netz, wann genau das läuft. Jürgen, du hast gesagt, es geht weiter.
Ja.
Wie ist der Stand aktuell?
Na, wir haben jetzt einen Auftrag für 8 weitere Folgen, 8x60 Minuten. Die werden geschrieben. Matthias ist gerade im Writers Room und arbeitet da wie wahnsinnig dran. Tag und Nacht schwitzen die und schreiben sich die Finger wund. Ja, und wir werden im September nächsten Jahres weiter drehen. Erst leider können wir da erst drehen. Und dann dauert es wahrscheinlich noch ein bisschen. Aber so ist das eben bei den guten Dingen. Ich warte jetzt auch schon wieder auf Peaky Blinders und auf Ray Donovan. Und wie lange habe ich auf Dexter gewartet?
Ja,
mit den Pausen und so. So ist das eben. Aber da freut man sich dann drauf und kann dann wieder einsteigen in die nächste, in die Erde in Brand stecken oder auch wie immer ich das nachher am Ende dieser Staffel bezeichne. Aber es wird auf jeden Fall wieder einiges passieren.
Sehr schön. Coole Serie, cooler Typ, Jürgen Vogel. Danke.
Danke dir. Ebenfalls, du bist auch ein cooler Typ, Mann. Die Leute müssen dich sehen können.
Magnum, New York, John Morris.
John, hier ist Dennis. Du hast sicher von dem neuen Kazan-Film gehört.
Ah ja, Kazan, habe ich noch nicht gesehen.
Da spielt ein interessanter Junge mit. Er heißt James Dean. Hast du von ihm gehört?
Dennis, ich bin sehr beschäftigt. Wo spielt er mit?
Bisher noch gar nicht. Aber ich glaube, es könnte was aus ihm werden und ich möchte früh dran sein.
Ein Foto-Essay über ihn machen.
Ein Foto-Essay über einen unbekannten Schauspieler. Ich kann dir nicht folgen, Dennis.
Kann man sich gar nicht richtig vorstellen, oder? Aber das war damals wirklich so, 1955, selbst kurz vor James Deans tragischem Tod noch. Er war ein junger Schauspieler, gerade mal 24 Jahre alt und kaum jemand kannte ihn, so nach den paar Fernseh- und Filmnebenrollen, die James Dean bis dahin überhaupt nur gespielt hatte. Und das ist auch der Grund, warum der junge Fotojournalist Dennis Stock hier gerade so eine Abfuhr von seinem Chef gekriegt hat. Denn Stock arbeitet Mitte der 50er Jahre immerhin für die renommierte Fotoagentur Magnum, die auch das ebenso renovierte Life Magazine mit Fotoreportagen bestückt hat damals. Und die macht eigentlich nur Stories über Stars, die schon welche sind und nicht über die, die erst noch welche werden wollen. Also muss der junge Dennis Stock echte Überzeugungsarbeit leisten, um diesen sonderbaren Jungschauspieler James Dean überhaupt fürs Magazin begleiten zu dürfen. Das ist die Story in Anton Corbeins neuem Film Life. Die sonderbare Freundschaft zwischen dem Fotojournalisten Dennis Stock und dem aufstrebenden Jungschauspieler James Dean. Was in dem Fall eine wirklich wahre Geschichte ist. Stock wird im Film gespielt von Twilight-Star Robert Pattinson und James Dean wird wirklich herausragend gespielt von Dane DeHaan. Kennen einige von euch vielleicht aus The Amazing Spider-Man, da hat der Peter Parkers Freund Harry Osborn gespielt. So, jetzt kann man sagen, dieser Dennis Stock muss damals, 1955, entweder einen Mega-Riecher für diesen Typ gehabt haben, der ja erst nach seinem Tod zu dieser großen Legende wurde. Oder Stock hatte einfach nur Glück, dass er diesen James Dean so speziell fand und sich an dessen Fersen getackert hat. Denn der 24-jährige Dean ist damals wirklich alles andere als pflegeleicht. Das merkt auch Dennis Stock. Dean lässt vereinbarte Treffen platzen, weil er ein totaler Mir-doch-egal-Typ war. Und auf Journalisten steht er eigentlich schon mal gar nicht. Das merkt Stock auch bei einer Pressekonferenz zu Deans aktuellem Film Jenseits von Eden.
Sie haben also Theaterwissenschaft studiert. Ohne Abschluss?
Wieso fragen Sie mich das, wenn Sie die Antwort bereits kennen?
Ich wollte es bestätigt haben.
Ah, ja, okay. Also sowas wie eine Feststellung, keine Frage. Ja, ich habe ein Semester an der UCLA studiert. Aber dann fand ich, dass selber zu spielen besser wäre als ein Studium. Also hier bin ich.
Aufmüpfig, mürrisch, sehr von sich überzeugt als Künstler und überhaupt schon gar nicht willens, sich irgendwem oder irgendwas unterzuordnen. Deshalb kriegt er auf Dauer nicht nur Stress mit der Presse, sondern auch mit dem mächtigen Filmboss Jack Warner. Fotojournalist Dennis Stock begleitet das alles, ist immer da, wo James Dean auch ist und der vertraut diesem etwas steifen Journalisten mit der Leica-Kamera immer mehr. Das führt dann auch dazu, dass Dennis Stock irgendwann dieses legendäre Foto von James Dean schießt, das, wo er mit Kippe im Mundwinkel und hochgeklappten Mantelkragen im New Yorker Regen den Times Square entlangläuft.
Komm einfach auf mich zu. Geh immer weiter. Genau. Das ist richtig gut, Jimmy. Bist du immer noch nach Indiana?
Ja, heute noch.
Dann würde ich gern mitkommen.
In Berlin war übrigens gerade diese Fotoausstellung 100 Jahre Leica. Da habe ich selbst dieses legendäre Foto und auch eins der Original-Live-Magazine gesehen, wo wirklich genau diese Fotostory aus dem Film drin ist. Das war schon ein bisschen surreal. Im Film ist es durchaus eine der schönsten und natürlich auch eine Schlüsselszene, denn danach nimmt James Dean Dennis Stock wirklich mit nach Indiana, wie angekündigt, auf die Farm seiner Familie, wo dann ganz private und legendäre Fotos entstehen, die bis heute einzigartig sind. Dennis Stock wird in der relativ kurzen Zeit einer der wichtigsten Menschen in James Deans Leben, weil er ihn halt nicht sensationsgeil ausschlachten will, sondern weil da wirklich aufrichtiges menschliches Interesse zu spüren ist. Also, Life ist ein Film über die besondere Freundschaft zwischen einem etwas steifen, etwas verbissenen, aber auch sehr sensiblen und verständnisvollen Journalisten und einem aufstrebenden Megastar, der niemals was von diesem Ruhm haben wird. Das wissen wir ja, während wir den Film gucken, weil er, bevor er diesen Ruhm überhaupt hätte genießen können, stirbt. Robert Pattinson spielt seine Rolle als Dennis Stock sehr gut und ich habe ja sowohl ihn als auch Dane DeHaan getroffen und Robert Pattinson hat mir gesagt, dass er tatsächlich dieses Gefühl von James Dean nachvollziehen konnte, dieses nicht umlagert sein zu wollen von der Presse, dieses nicht gehypt werden wollen, denn das kennt Robert Pattinson aus seiner Twilight-Zeit natürlich auch noch bestens.
It's nice when people turn up to a premiere, but at the same time, like, you know, if I suddenly turned up tomorrow and there's no one there at all, then I'd maybe be like, oh, But I just feel like, as long as, you know, I like doing the job. I mean, and I, you know, I hope people come and see the movies, but like the hysteria, it doesn't fill anything in me at all. It just makes me feel nervous. I don't need it.
Robert Pattinson, wie gesagt, spielt das sehr gut, diesen Dennis Dogg, aber herausragend ist einfach Dane DeHaan, der im selben Interview erzählt hat, dass er sich schon sehr versucht hat, reinzuversetzen in diese James Dean-Lebenshaltung von Live Fast und Die Young.
Yeah, yeah, I mean, he did live fast and he did die young. For sure, that was a part of him. I think that was a driving force behind his life, is he just wanted to kind of go as fast as he could. All the time, keep moving forward, probably so he didn't have to look back. He just loved life as he was living it and wasn't really afraid of the consequences of his actions.
Dane DeHaan, herausragend. Und wenn ich jetzt noch kurz einen Satz zum Ende des Films erzähle, ist das überhaupt kein Spoilern, denn am Ende des Films, im Abspann, da bin ich jetzt schon, werden tatsächlich nochmal Bilder gezeigt, die Originalfotos eingeblendet und man ist sich, während man im Kino sitzt, sicher, genau diese Bilder eben erst als echte Szenen im Film gesehen zu haben, da hat Regisseur und selbst Fotografenlegende Anton Corbijn ganz penibel und ganz akkurat im positivsten Sinn gearbeitet. Also wer das bis jetzt noch nicht rausgehört haben sollte, rutscht ein bisschen näher ran an die Boxen. Klare Empfehlung, Freunde. Live ab Donnerstag im Kino und ich sag's selten so deutlich wie hier. Reingehen. Und hier ist Inga Hinkamp.
Oh, guck mal, wie niedlich. Eine Babyspinne.
Die Radio Wissen.
Film News.
Schon klar, dass Superheldenfilmkonzern Marvel sich auch mal was Neues ausdenken muss. Aber ob das so funktioniert? Seit längerer Zeit wissen wir ja, dass es einen Spider-Man-Reboot geben wird. Und seit einiger Zeit wissen wir, dass Jungschauspieler Tom Holland den neuen Spinnenmann spielen wird. Moment, sagte ich Mann? Das können wir jetzt revidieren, denn Marvel hat verraten, wie alt Peter Parker alias Spider-Man im nächsten Film sein soll. Gerade mal 15 Jahre jung. Eine Babyspinne mit Highschool-Problemen. Damit soll er offenkundig gegen die älteren Helden wie Iron Man, Hulk und Captain America gesetzt werden. Ob es mit so einem krassen Altersunterschied klappt, das sehen wir ab Mai 2016 im Kino. Nach 7 kommt 8, das Erwachen der Macht. Der 7. Star Wars Film ist noch nicht einmal im Kino, da werden schon die Spekulationsschlammschlachten um Teil 8 geführt. Für den laufen ja bereits die Castings und diese Meldung bringt Fans der Serie um den Schlaf. Hayden Christensen, der Anakin Skywalker und Darth Vader der Episoden 1 bis 3, soll angeblich in Teil 8 zurückkommen. Das wäre nach Anspielungen auf Darth Vader im bald startenden Teil 7 ein echter Beweis, dass der dunkle Lord doch nicht tot ist, sondern irgendwie den Weg zurückfindet. Da Star Wars 8 aber erst 2017 kommt, bleibt noch Zeit genug, auch dieses Gerücht zu widerlegen, zumal Christensen beim Großteil der Fans eh nicht über die Maßen beliebt war. Twin Peaks News. Nein, keine Sorge, wir erzählen euch jetzt nicht zum dritten Mal, dass nun doch nichts aus der dritten Staffel wird. Dieses Hin und Her, das scheint endgültig vorbei zu sein. Stattdessen sickern aber immer mehr Details zu Staffel 3 durch, auch was die Besetzung angeht. So soll neben vielen Originalschauspielern der Kultserie von David Lynch auch Amanda Seyfried eine zentrale neue Rolle übernehmen. Spekulationen zufolge als Tochter einer der früheren Hauptfiguren. Bestätigt ist das aber noch nicht. Herzlich willkommen also, Amanda Seyfried im Twin Peaks Kosmos und ausgestrahlt werden soll Staffel 3 weiterhin im kommenden Jahr.
Die Radio Wissen. Eine Stunde Film.
Was meinen Ruhestand betrifft, es ist ein unermüdliches Bemühen um Kreativität. Ich habe es mit Yoga versucht, Kochen, Pflanzen gekauft und einen Kurs in Mandarin belegt. Glauben Sie mir, ich habe alles ausprobiert. Aber es gibt in meinem Leben eine Lehre, die ich ausfüllen muss. Schnell.
Ich weiß, das ging jetzt gerade alles sehr schnell. Ich fasse diesen Ausschnitt aus dem Film Man lernt nie aus, deshalb noch einmal gerne für euch zusammen. Ben Whittaker, 70 Jahre alt, hat ein massives Problem mit seiner Rente. Also jetzt nicht mit dem, was er ausgezahlt kriegt, es geht nicht um Geld, sondern um gähnende Langeweile. Davon hat Ben nämlich mehr als genug und sucht eine sinnvolle Beschäftigung, am besten wieder in einem Job, also quasi Rücktritt von der Rente, denn Ben fühlt sich überhaupt kein bisschen als Rentner. Da kommt es ihm also umso passender, dass eine von diesen komischen, neumodernen Internet-Versandfirmen ein Praktikumsmodell mit Senioren ausprobieren will. Ben ist begeistert.
Also Benjamin, ich stelle Ihnen jetzt eine unserer wesentlichen Fragen, die wir allen Praktikanten stellen. Ich möchte, dass Sie sehr gründlich darüber nachdenken, okay? Wo sehen Sie sich selbst in 10 Jahren?
Wenn ich 80 bin.
Ja gut, das läuft jetzt vielleicht anfangs alles nicht so nach Plan. Erst recht nicht, als Ben seine neue Chefin kennenlernt. Jules ist nämlich ein absoluter Workaholic mit ihren um die 30 Jahren und als Chefin eines mega erfolgreichen Internet-Start-up-Mode-Versandhauses obendrein noch ein ziemliches Ekel.
Hi Jules, ich bin Ben, Ihr neuer Praktikant.
Es freut mich, dass Sie das auch mit Humor sehen.
Wie auch sonst.
Sie müssen keinen Anzug tragen.
Ich fühle mich wohl im Anzug, wenn es recht ist.
Oldschool.
So falle ich auf.
Dafür brauchen Sie keinen Anzug.
Bleibt die Tür offen oder soll ich sie zumachen?
Ist mir egal. Offen, um ehrlich zu sein. Sie gewöhnen sich noch an mich.
Und jetzt der Deal. Ich verrate euch, wer Ben spielt und wer diese Chefin spielt. Und ihr dürft aber trotzdem nicht umschalten, heimlich den Eine Stunde was mit Medien-Podcast hören von letzter Woche oder leiser drehen, okay? Also, der Deal. Ben wird gespielt von Robert De Niro und Jules, seine ekelhafte Mode-Workaholic-Chefin, wird gespielt von Anne Hathaway. Ja, habe ich auch sofort gedacht, nämlich, was soll das sein? Die umgekehrte Version von Der Teufel trägt Prada, damals mit Meryl Streep als so eine Art Anna Wintour-Verschnitt und Modezarin und mit Anne Hathaway, damals als Praktikantin, die sich die Gunst der bissigen Chefin hart erkämpfen musste. Also bin ich echt mit so einem festen Verrissabsicht in Man lernt nie aus reingegangen und wurde bitter enttäuscht. Der Film ist nämlich leider gar nicht schlecht. Klar, das ist eine Komödie und klar ist auch, wo die Nummer hinläuft. Natürlich lernt die kleine Workaholic-Mode-Tussi super viel wichtiges Lebenszeug vom alten, erfahrenen Ben. Und klar, sowas kann super eintönig, langweilig und ziemlich vorhersehbar sein. Aber, und das ist ein großes Aber, Robert De Niro und Anne Hathaway sind wirklich so ein perfekt funktionierendes, ungleiches Paar in diesem Film, dass es dann eben doch Spaß macht. Also ist so eine Form von Reingehen, Zurücklehnen, keine völlig überraschende Story mit tollen Wendepunkten und tiefschürfenden Dialogen erwarten, sondern einfach das Zusammenspiel genießen, von jung mit alt, von Überengagement mit Erfahrung, von viel Wollen mit viel Wissen. Das funktioniert hier sehr gut. Also Man lernt nie aus, startet auch übermorgen neu in den Kinos, ist kein Film, den man gesehen haben muss, aber einer, den man sich Bock auf eine gelungene Komödie oder meinetwegen auch Dramödie sehr gut angucken kann. Kurzer Blick auf die Uhr, 9:03, das heißt, mit einer Stunde Film war es das für diese Woche. Ich habe euch an die Hand gegeben, dass ihr bitte am Freitag, Samstag und Sonntag euch Blochin anguckt im ZDF mit Jürgen Vogel, lohnt sich sehr. Damit sage ich für heute Tschüss, Tom Westerholt ist raus. Ich bedanke mich bei euch für die mir entgegengebrachte Aufmerksamkeit. Wir hören uns gerne nächsten Dienstagabend wieder, 20 Uhr, zu einer Stunde Film. Bis dann und Tschüss.
Die Radio Wissen. Eine Stunde Film. Jeden Dienstag von 20 bis 21 Uhr.